Wir singen ist ja im Grunde auch Verkündigung. Wir verkündigen Wahrheit, auch durch unseren Lobpreis, durch unsere Lieder. Vor ein paar Wochen, da bekam ich eine Nachricht von meinem Schwager, der mir sagte, oder der schrieb in dieser Nachricht, hey, es gibt ein Livestream-Konzert von dem Duo, Liedermacher-Duo Arno und Andreas. Die älteren Semesters unter uns, die können sich vielleicht an dieses Duo noch erinnern. Mittlerweile sind das schon ältere Herren geworden. Arno Backhaus und Andreas Malessa, Ende der 70er Jahre, haben sie sozusagen mit ihrem Duo die christliche Musikszene, vor allem die deutsche christliche Musikszene, bereichert und ganz tolle Texte geschrieben. Und ich habe mir dieses Livestream-Konzert angehört und in der Tat, was die damals gesungen haben, auch was sie geschrieben haben, das ist heute genauso aktuell wie damals. Und ja, vielleicht hat sich der Stil ein bisschen heute geändert, aber diese Wahrheiten, die sie damals schon erkannt haben, die sprechen auch heute noch in unsere Zeit. Ein Song von ihnen möchte ich singen vor der Predigt. Zauberwort Freiheit. Zauberwort Freiheit, so oft strapaziert, klagend und fragend im Munde geführt. Über den Wolken und weit auf dem Meer soll man frei sein, frei sein soll man frei sein, doch Freiheit ist mehr. Tun, was mir Spaß macht, ich habe es probiert. Kaum eine Flucht hat zur Freiheit geführt. Hörte rund um den Globus meinen eigenen Schritt. Wollte frei sein, wollte frei sein und nahm ich doch mit. Ohnmacht und Wut, dass ich bin, wie ich bin, endeten da, wo ich sah, es hat Sinn. Denn wer keine Wände hat, hat auch kein Haus. Echtes Freisein, Freisein, echtes Freisein, schließt das nicht aus. Ich würde so im Hintergrund ein bisschen singen. Vielleicht können wir diesen Refrain, diesen Ohrwurm ein bisschen hier gemeinsam singen, auch trotz Maske, gell? Echtes frei sein, echtes frei sein, schließt das nicht aus. Einmal kam einer von außen herein, sagte, dein Haus ist verschuldet und klein. Zeig durch Vergebung, wo Freiräume sind. Ich kann frei sein, ich kann frei sein, wie ein Geborgen. Ich kann frei sein, ich kann frei sein, wie ein geborgenes Kind. Ich kann frei sein, ich kann frei sein, wie ein geborgenes Kind. Zauberwort Freiheit. Was ist Freiheit? Gerade in unseren Tagen ein aktuelles Thema in einer Zeit, in der Freiheit, in der einen oder anderen Form eingeschränkt wird. Was ist Freiheit? Eine Frage, die wir Menschen uns immer wieder stellen. Aber Freiheit ist mehr als über den Wolken zu schweben, ist mehr als auf dem Meer zu sein. Freiheit ist auch mehr als nur das zu tun, was einem großen Spaß macht. So klang es eben in diesem Song von Ann und Andreas an Zauberwort Freiheit. Wir wollen heute in dieser Botschaft darüber nachdenken, was es wirklich bedeutet, frei zu sein. Die ersten 20 Jahre meines Lebens, da lebte ich mit meiner Familie in einem Land, das alles andere als frei war. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass in unserem Haus sehr oft davon gesprochen wurde, wie kann man aus einem Land, in dem man durch das politische System unfrei war, wie kann man da herauskommen? Zauberwort Freiheit. Der Wunsch, die Bitte, manchmal auch die Forderung nach Freiheit ist unbändig bei uns Menschen. Wo kann ich sie finden? Wo ist der Wegweiser, das Zeichen, der Weg in die Freiheit? Ähnlich vielleicht so wie auf diesem Bild, das wir hier gerade sehen. Fragen wir uns, wo die Freiheit ist. Auf dem Bild, das wir gerade sehen, mit diesem Pfosten und mit diesen ganzen Pfeilen hin und her. Wo ist die Freiheit? Und besonders in der Neuzeit kam das sehr stark zum Ausdruck. Denken wir doch nur an die Zeit der Französischen Revolution. Damals hatte man sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben: Liberté, Égalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, der Wunsch, die Sehnsucht nach Freiheit, die stand damals ganz vorne dran. Und dann in den 60er Jahren gab es wieder dieser Aufschrei nach Freiheit. Man nannte das damals die Flower Power Bewegung. Und die jungen Menschen, die wollten endlich sich befreien. Sie wollten irgendwie raus, waren von dieser Idee besessen, jede Art von Herrschaftsstruktur abzubauen. Frei sein bedeutete modern sein. Modern sein bedeutete einfach seine Chancen wahrzunehmen. Das 20. Jahrhundert, es sollte doch das Jahrhundert der Befreiung von jeglichem Zwang werden. Freud, Proust, Einstein waren so die Leitbilder jener Zeit. Und man versuchte sich allen Zwängen gesellschaftlicher, persönlicher und auch ethischer Art irgendwie zu entledigen. Abbau von Autorität, das war groß angeschrieben. Letztlich fing damals schon der lange Marsch durch die Institutionen an. Und das alles in dem Namen dieses Zauberwortes Freiheit. Das Problem allerdings ist, dass sich bei diesem Wunsch nach Freiheit und dann bei seiner Verwirklichung immer wieder zeigt, dass wenn der Mensch allein von sich aus den Maßstab setzt, was Freiheit ist, und wenn er dabei sehr stark die Normenlosigkeit betont, es leicht dazu kommen kann, dass er nur noch das tut, was er selbst für richtig hält. Ich Ich würde das mal so sagen, wenn es keine Ausgewogenheit zwischen Ordnung und Freiheit gibt, dann wenden sich die Menschen zu dem einen oder anderen Extrem hin. Sie werden sich automatisch hinbewegen. Freiheit ohne ein angemessenes Gleichgewicht von Ordnung wird zum Chaos in der Gesellschaft führen. Ordnung ohne ein angemessenes Gleichgewicht an Freiheit wird unausweichlich zu einem autoritären Regierungssystem und zur Zerstörung der individuellen und gesellschaftlichen Freiheit führen. Wir finden diese Wahrheit bestätigt, wenn wir zurückblicken in die Geschichte. Es fällt dem Menschen nicht leicht, mit dem hohen Gut Freiheit angemessen umzugehen. Oft wird sie vorenthalten und dann gibt es Zwänge, Druck, Schmerz. Oder sie wird missbraucht und dann gibt es eine Bindungslosigkeit, die ins Chaos, ins Fiasko, in die Gottlosigkeit führt. Das Zauberwort Freiheit finden wir natürlich auch in der Bibel. Und da wird es meiner Meinung nach nicht strapaziert, sondern sehr eindeutig verwendet. Jesus hat von Freiheit gesprochen. Und wir wollen heute ein Wort gemeinsam betrachten, wo Jesus im Gespräch mit den Juden dieses Thema anspricht und uns sagt, wo diese Freiheit zu finden ist. Und ich knüpfe hier mit dieser Predigt auch wieder an das, was wir letzten Sonntag gehört haben. Da ging es ja um die Jahreslosung, auch um zwei Verse aus dem Johannesevangelium, um einen Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Ihr erinnert euch natürlich alle noch dran. Das wäre tragisch, wenn man die Jahreslosung schon nach zwei Wochen vergessen hätte. Da möchte ich anknüpfen. Und da lesen wir zunächst mal zwei Verse aus Johannes 8, die Verse 31 und 32. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Worte, die Jesus damals den Juden sagte, sind für uns heute genauso wichtig, weil der Weg in die Freiheit, so wie ihn Jesus damals vorgezeigt hat, heute noch der gleiche ist. Das Erste, was wir hier sehen, sind eigentlich Menschen im Vorfeld der Freiheit. In Vers 31 ist die Rede von Juden, die an Jesus glaubten. Was waren das eigentlich für Menschen, die hier Jesus zuhörten und sogar anfingen, irgendwie Vertrauen zu ihm zu gewinnen? Um die Frage zu beantworten, muss man sich wie immer den Zusammenhang, den Kontext anschauen. Der Kontext bestimmt ja die Auslegung und auch das Verstehen, der Zusammenhang. Wenn wir das Johannesevangelium aufmerksam lesen, dann kann man feststellen, wie es immer zu gewissen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und seinen Zuhörern kam. Da gibt es Menschen, die mit Jesus und auch mit seinem Anspruch einfach nicht klarkommen. Jesus hat seine Zuhörer immer knallhart herausgefordert durch das, was er über sich selbst sagte und durch das, was er auch sagte über den Weg zu Gott, was er über das Ziel sagte. Und wir finden fast in jedem Kapitel des Johannesevangeliums so eine Auseinandersetzung, ein Diskurs, eine Diskussion, ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Zuhörern. Und am Ende dieser Konfrontation ist eigentlich wenig Lauheit zu finden. Entweder die Menschen treffen eine radikale Entscheidung gegen Jesus oder sie werden bereit, Jesus nachzufolgen. In Kapitel 8 wird uns auch so ein Kampfgespräch zwischen Jesus und den Menschen und den Pharisäern der religiösen Elite damals geschildert. Aber ganz am Anfang des Kapitels, da zeigt Jesus einer Frau, die gerade beim Ehebruch ertappt worden ist, den Weg zur Freiheit. Und wir lesen dort, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten diese Frau steinigen wollten. Und sie kommen zu Jesus und versuchen ihn, so beschreibt das Johannes, die Frau wurde als Sünderin ertappt. Und jetzt soll sie gesteinigt werden nach dem Gesetz. Und Jesus, er stellt den Anwesenden die Frage, wer von euch ist ohne Sünde? Wenn da einer ist, der ohne Sünde ist, bitteschön, dann soll er den ersten Stein auf diese Frau werfen. Keiner hebt einen Stein auf. Jesus spricht alle an. Und einer nach dem anderen fangen an, sich zu verdrücken, gehen fort. Und ich finde diesen Beisatz hier sehr, sehr bemerkenswert. Es steht nicht umsonst da. Da steht's, angefangen von den Älteren oder den Ältesten dieser Zuhörer. Die Älteren unter ihnen, die gingen nämlich als erstes weg. Und ich frage mich, wieso steht das da? Vielleicht steht dieser Satz deshalb hier, weil je älter man wird, desto klarer sieht man seine Sündhaftigkeit. Und nachdem sie alle gegangen sind, vielleicht jeder in seine eigene Sünde zurück, spricht Jesus diese Frau ganz persönlich an. Frau, hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Keiner. Jesus, der Sündlose, er wäre berechtigt gewesen, den ersten Stein zu heben. Aber er steinigt diese Frau nicht so, wie das gerne die anderen wollten. Noch lässt er sie ihren Weg weitergehen in die Unfreiheit, in die sexuelle Gebundenheit, sondern diese Frau bekommt nochmal eine Chance, das Richtige zu tun. Ich verurteile dich auch nicht, sagt Jesus. Geh hin, Sündige, von jetzt an nicht mehr. Hier wird einer Frau nochmal die Chance gegeben, Schritte zu wagen, heraus aus all den Gebundenheiten der Sünde. Einfach eine ganz, ganz beeindruckende Geschichte. Und dann ab Vers 12 geht diese Kontroverse weiter. Und nachdem Jesus den Leuten sagte, dass er das Licht der Welt ist und dass wer ihm nachfolgen wird, nicht mehr in der Finsternis wandeln muss, mit anderen Worten, diesen Menschen den Weg zeigt in Richtung Freiheit aus der Finsternis heraus. Da fangen erst recht die großen Debatten an. Und die Pharisäer, die fragen, wer bist du eigentlich? Dass du von dir sagen kannst, du seist das Licht der Welt. Dass du von dir sprichst, so als wärst du Gott. Ich führe euch aus der Finsternis heraus zum Licht des Lebens. Was du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Du zeugst von dir selbst und dein Zeugnis ist nicht wahr. Und wir lesen dann, wie Jesus diesen Menschen immer die richtige Antwort gibt. In Vers 14 sagt er, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Und dann in den Versen 18 und 19 und auch eigentlich von 23 bis 29 in diesem Kapitel 8 spricht Jesus davon, dass er vom Vater kommt. Er sagt sogar, dass er und der Vater eins sind, dass er nur das weitergibt, was er vom Vater gehört hat und er nur das tut, was dem Vater gefällt. Und dann kommt es zu dieser Aussage in den Versen hier 31 und 32, dass einige Juden sogar anfangen, ihm zu glauben. Sie beginnen etwas davon zu begreifen, dass Jesus in einer einzigartigen Beziehung zum Vater im Himmel steht und fangen an, so heißt es hier, so ein gewisses Vertrauen in Jesus zu fassen. Wir könnten sagen, diese Leute haben einen kleinen Schritt gewagt in Richtung Freiheit. Sie befinden sich im Vorfeld der Freiheit. Vielleicht hatten viele von ihnen dort in Jerusalem schon etliches von Jesus gehört. Oder vielleicht waren auch welche dabei, die damals bei der großen Brotvermehrung dieses Wunder erlebt hatten, Teil dieses Wunders waren. Sie haben diese Worte vernommen von ihm und jetzt sind sie irgendwo angesprochen. Ähnlich wie damals gibt es auch heute Menschen, die sich im Vorfeld der Freiheit befinden. Das können Leute sein, die einen Gottesdienst besuchen. Sie wissen einiges über Jesus. Vielleicht haben sie sogar eine christliche Erziehung genießen dürfen, sind schon sehr früh zur Sonntagsschule und zur Jungschar und dann, was weiß ich, noch in den Jugendkreis mitgenommen worden und dann wird man älter und man geht seine eigenen Wege, entfernt sich von dem, was man in der Kindheit oder in der Jugend gehört hat. Und dann kommt irgendwann mal ein Zeitpunkt im Leben, wo man von dem, was in der Bibel steht, wieder angesprochen wird. Ähnlich wie Karls Geschichte, der sein Zeugnis kennt, weiß, dass das bei ihm so ähnlich war. Das ist so, und ich habe da wieder dieses Gleichnis vom Seemann im Blick, als würde über ein Land, welches Jahrzehnte keine Frucht getragen hat, mal wieder ein Flug darüber gehen. Und das Land, es wird wieder empfänglich für den Samen, der dazu beitragen kann, dass Frucht wächst. Viele Menschen sind nach einem tragischen Vorfall wieder bereit, besät zu werden von Gottes Wort. Oder da geht was im Berufsleben total daneben, es droht vielleicht sogar Arbeitslosigkeit und dann fängt man wieder an zu beten. Man erinnert sich an Worte, die man irgendwann mal in der Bibel gehört hat. Das Wort, so heißt es, kehrt ja nicht leer zurück. Oder ganz tragisch, es stirbt einem ein geliebter Mensch weg. Und in dieser Situation fängt man wieder an, nach Gott zu fragen. Die Leute, die Jesus zuhörten, fingen an, ihm zu glauben. Allerdings wird aber aus den nächsten Versen deutlich, dass diesen Menschen zwei Dinge in der letzten Tiefe fehlten, die wesentlich sind, wenn man ein freier Mensch Gottes werden will. Ich möchte es mal so sagen. Erstens fehlte ihnen eine echte Sündenerkenntnis. Und zweitens hatten sie noch keine wirkliche Christuserkenntnis. Denn wir lesen in Vers 33, wenig später, nachdem Jesus zu ihnen sagte, die Wahrheit, die wird euch frei machen, dass sie ganz empört antworten, wir sind doch Abrahams Nachkommenschaft. Wir sind niemanden irgendwem was schuldig. Wir sind nicht Knechte von irgendjemandem gewesen, niemals. Eine sehr selbstbewusste Antwort. Wenn man die Bibel liest oder auch einfach in einem historischen Lexikon nachliest, erfährt man, dass Israel öfters von Großmächten besetzt war. Von Ägypten, den Assyrern, den Babyloniern, den Persien, Griechenland. Und während sie diese selbstsichere Aussage machten, herrschten die römischen Prokuratoren in der kleinen Provinz Judäa. Aber das innere Selbstbewusstsein, das war bei diesen Menschen geblieben, egal wer die Oberherrschaft hat, wir sind Abrahams Söhne und wir sind frei. Und dann muss Jesus ihnen sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr erst frei. Jesus bietet diesen Menschen hier die Chance an, mitten in diesem unfreimachenden System des römischen Imperiums könnt ihr freie Menschen sein, wenn ihr nicht mehr Sklaven der Sünde wäret. Diese Menschen hatten nur die halbe Wahrheit erkannt. Sie waren nur einen kleinen Schritt in Richtung Freiheit gegangen, befanden sich noch im Vorfeld der Freiheit. Sie hatten erkannt, dass man mit Gott und als Volk Gottes innerlich, selbst auch in schwierigen Umständen, als freier Mensch leben kann. Aber das war für sie wie so eine pauschale Parole geworden. Wir sind Abrahams Söhne. Heute könnte man sagen, wir sind ja alle Christen. Wir leben ja in einem christlichen Land, in einer christlichen Kultur. Manche sagen sogar, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin Kirchenmitglied. Die Sklaverei der Sünde im eigenen Leben erkennen viele Menschen nicht. Die Leute damals waren fasziniert von dem, was Jesus sagte, aber wo er dann ganz konkret auf die Sünde hinwies, da reagierten sie ablehnend. Sie konnten das nicht akzeptieren, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gekommen ist, um ihnen die Botschaft von der Befreiung zu bringen und dass diese Freiheit dort beginnt, wo man frei wird durch sein Opfer. Diese Leute waren vielleicht in ihrer Gefühlsschicht angesprochen. Vielleicht hatten sie einiges mit dem Kopf begriffen. Und sie haben ein bisschen in Jesus Vertrauen gefasst, aber ihnen fehlte die echte Sündenerkenntnis und damit auch die wahre Christuserkenntnis. Und dann lesen wir, dass Jesus zu ihnen sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Nachfolger oder meine Jünger. Er spricht diese Menschen an, die im Vorfeld der Freiheit sich befanden, und er weist ihnen den Weg zur Freiheit, indem er sie zunächst auf sein Wort aufmerksam macht. Es geht also darum, zunächst mal an diesem Wort zu bleiben. Da wird der Mensch von innen heraus frei. Man darf sich nicht nur damit zufrieden geben, dass man irgendwie religiös bewegt ist. Die Menschen damals waren religiös bewegt. Bewegt sogar ein äußerliches Vertrauen zu bekommen zu Jesus. Aber in seinem Wort bleiben. Das geht tiefer als nur an die Gefühlsschicht. An seinem Wort bleiben heißt, diesem Wort in allen Stücken voll zu vertrauen. An seinem Wort bleiben heißt, keine Sachkritik an diesem Wort zu üben. In seinem Wort bleiben heißt, das Wort Gottes zu lieben. In seinem Wort bleiben heißt, uns auf die Bibel als Gottes Wort zu berufen, und zwar in allem, was sie lehrt, bezüglich der Errettung, genauso wie in ihren Aussagen zur Geschichte und zur Moral. Wir leben heute, man könnte fast sagen, oder ich nehme die Freiheit, das sozusagen in einem postchristlichen Land. Viele, die sich vielleicht noch christlich nennen in unserem Land, haben Probleme damit, die Bibel als den absoluten Maßstab Gottes, als das inspirierte Wort Gottes anzusehen. Man trifft immer wieder auf Menschen, die fasziniert sind von religiösen Dingen, aber wenn man sich auf eine Diskussion einlässt und die Bibel zitiert oder auf die Bibel hinweist, dann hört man immer wieder, ja, das ist ja auch nur ein Buch von Menschen geschrieben. Was soll's? Was da steht, das kann man doch nicht so nehmen. Das ist doch naiv. Hallo, wir sind heute aufgeklärt. Wir sind im 21. Jahrhundert. Das ist ein antikes Buch. Man hat Interesse an geistlichen Dingen, aber die Bibel als das wahre Wort Gottes anzusehen, das will man dann doch nicht. Das würde ja bedeuten, dass man diesem Wort auch gehorchen soll. Es ist eine Tragik, dass heute im Land der Reformation die meisten Menschen die Aussagen der Bibel ignorieren oder abschwächen und eben nicht an diesem Wort festhalten. Aber wer keine Wände hat, hat auch kein Haus, heißt es in diesem Lied. Echtes Freisein schließt das nicht aus, dass man Wände hat, die einem auch ganz klar zeigen, ein gewisser Schutz auch und eine gewisse Abgrenzung. Echtes Freisein schließt das nicht aus, dass man klare Maßstäbe, klare Wände hat, die einen auch schützen und einem Geborgenheit geben. Das Wort Gottes oder die Gebote des Wortes Gottes, sie sind wie so Schutzmauern, die uns schützen von Wind und Wetter, von Kälte und Tod. Und ich bin davon überzeugt, wenn der Mensch losgelöst von Gottes Ordnungen lebt, losgelöst von dem lebt, was Gott will und was er uns offenbart hat in seinem Wort, dann bewegt sich der Mensch weiter auf diesem Kurs der Selbstzerstörung. Und dann zerfallen Kulturen. Und wir kriegen heute, wenn wir mit wachen Augen sehen, das Sterben des Abendlandes mit. Und die Grundursache ist die, dass der Mensch sich immer mehr entfernt hat von dem, was das Wort Gottes lehrt. Und dass er in seiner Selbstverwirklichung immer tiefer in diesen Sumpf hineingerät und gar nicht merkt, dass er darin untergeht. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger. Wer dem Wort Gottes vertraut, wer es wirklich in sich tief hineinlässt, nicht nur so an die Oberfläche der Gefühlsschicht, der hat wirklich diesen wichtigen Schritt in die Freiheit gewagt. Und das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Am Wort Gottes festhalten, im Wort Gottes bleiben, hat zur Folge, dass man an dem Ort gerne ist, wo dieses Wort verkündigt wird. Wir lesen von David, dem Mann nach dem Herzen Gottes, in einem seiner Psalmen: Herr, Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Könnten wir das auch wirklich von ganzem Herzen, so wie David, sagen, in diese Aussage einstimmen? Ich wünsche mir sehr, dass wir das alle hier können, dass wir das Wort Gottes mehr und mehr lieb gewinnen, dass wir es als einen Liebesbrief Gottes an uns persönlich ansehen und dass wir gerne auch dorthin gehen, wo über dieses Wort aus diesem Liebesbrief gepredigt wird oder gesprochen wird und nachgedacht wird. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ein Jünger ist jeder, der behauptet, von jemandem zu lernen. Doch ein wahrhafter Jünger ist einer, der sich ausdrücklich dem Herrn Jesus Christus hingegeben hat. Der bereit ist, ihm nachzufolgen. Der nicht nur so einen Glauben hat, wie so ein Strohfeuer, das in kurzer Zeit abgebrannt ist, sondern einen Glauben von Dauer. Wahre Nachfolger sind solche, die Schritt für Schritt ihrem Meister folgen, die hinter ihm hergehen. Oder auch umgekehrt gesagt, wenn ihr meine Nachfolger seid, dann bin ich der, der Schritt für Schritt vor euch hergeht. Und dann geht ihr nicht mehr eure eigenen Holzwege. Wenn ihr meine Nachfolger seid, dann gehe ich vor euch her. Wir könnten uns auch fragen, was sind das denn für Wege, die Jesus seine Jünger führen will? Jesu Wege sind auf jeden Fall Wege, wo man kein schlechtes Gewissen haben muss, denn Jesus wird uns nie in die Sünde führen. Das sind die Wege, wo da nicht das passiert, dass Dinge irgendwo aufgedeckt werden im eigenen Leben und dann steht man ungeheuer blamiert da. Jesu Wege sind Wege, wo man offen und auch transparent sein kann vor Gott und auch vor Menschen. Und das wünsche ich uns, dass wir wirklich von ganzem Herzen auf seinen Wegen gehen. Wenn man das Wort Gottes tief in sich aufnimmt und an diesem Wort festhält, dann ist man ein wahrhafter Jünger, eine wahrhafte Jüngerin Jesu. Dann befindet man sich auf diesem Weg der Freiheit. Und dann steht man nicht nur im Vorfeld der Freiheit, sondern dann wurde man frei gemacht durch die Wahrheit. Denn ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, so sagt es Jesus. Er sagt ja hier diese Worte, die uns Johannes überliefert hat, in einem Atemzug. Und das Zweite, was zu diesem Weg der Freiheit dazu gehört, ist eben dieses, dass man die Wahrheit erkennt und die Wahrheit macht wirklich frei. Und das wünscht sich Jesus für uns Menschen. Dass wir auf dem Weg der Wahrheit in Freiheit leben. Aber was meint er, wenn er hier von Wahrheit spricht? Wahrheit ist ja mehr als nur eine Richtigkeit. Wahrheit ist auch mehr als nur ein paar gute biblischen, theologischen Prinzipien zu kennen. Vom Hebräischen her hat Wahrheit etwas mit Beziehung zu tun. Dass da etwas verlässlich ist, zuverlässig. Dass da jemand ist, auf den ich bauen kann. Das ist Wahrheit. Also Wahrheit ist nicht nur, dass wir da ein paar Ordnungen vermittelt bekommen und denen dann zustimmen, sondern das, was das Wort im Grunde bedeutet, ist dies. mir wird etwas von jemandem verlässlich mitgeteilt, auf das ich absolut bauen kann. Wahrheit ist eigentlich eine Person. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Nur wenn man eine innige Vertrauensbeziehung zu dieser Person Jesu hat, ist man wirklich frei. Dann weiß man auch, ich kann mein Lebenshaus auf Jesus bauen, denn das, was er gesagt hat, ist absolut zuverlässig. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Nachfolger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich glaube, in diesem Sinne hat Jesus Wahrheit auch in der Bergpredigt verkündigt. Und dort sagt er am Ende seiner Botschaft, wer diese meine Worte hört und wer darauf sein Leben baut, der gleicht einem Menschen, der sein Lebenshaus auf einen Felsen gebaut hat. Wahrheit ist das, worauf man sich verlassen kann. Und dazu lädt Jesus uns ein. Damit ist das Leben zur Ruhe gekommen, weil es Grund, festen Grund, Felsen unter den Füßen hat. Die Juden damals erkannten die Wahrheit nicht. Sie waren auf schreckliche Weise geblendet und gebunden. Sie waren gefesselt von der Sünde, dem Gesetz, den Vorurteilen. Und diese Worte Jesu, Sie sind ein Ruf. Sie sind ein Appell an die Menschen damals und auch an die Menschen heute, an uns. Es reicht nicht aus, sich nur im Vorfeld der Freiheit aufzuhalten, ein wenig aufgeschlossen zu sein für biblische Geschichten oder mit diesem Christus zu sympathisieren. Es reicht auch nicht aus, bloß eine fromme Erziehung genossen zu haben oder in die Gemeinde zu gehen, weil das so üblich ist. Es reicht nicht aus, ein wenig an Jesus zu glauben, aber dann geht es doch nicht in die Tiefe der Selbsterkenntnis und der Christuserkenntnis. Wahre Freiheit erfährt nur der, der bereit ist, einen Schritt weiter zu gehen, der bereit ist, den Worten Jesu absolut zu vertrauen, dieses Wort in sein Herz aufzunehmen und eine tiefe, innige Liebesbeziehung zu Jesus zu haben. Eine Beziehung, auf die ich mich absolut verlassen kann, weil die Worte Jesu Wahrheit sind und weil er selbst die Wahrheit ist. Jesus kam in die Welt, um einen Weg in die Freiheit zu schaffen. Und im Opfer Jesu für unsere Sünden, da liegt die Befreiung von unserer Schuld, die Befreiung von Bindungen, die Befreiung zur Nachfolge. Ich möchte noch einmal das Lied von Ann und Andreas zitieren. Da heißt es in einer Strophe, kaum eine Flucht hat zur Freiheit geführt. Hörte rund um den Globus meinen eigenen Schritt, wollte frei sein und nahm mich doch mit. Egal wohin wir auf dieser Welt fliehen, auch dann, wenn wir meinen, genügend Geld zu haben, um ein Leben in Freiheit auszukosten, werden wir trotzdem unsere eigenen Schritte hören um uns selbst drehen, im Kreise drehen, ohne wahrhaft frei zu sein. Einmal kam einer von außen herein, sagte, dein Haus ist verschuldet und klein, zeigt durch Vergebung, wo Freiräume sind. Ich kann frei sein.
frei sein wie ein geborenes Kind. Jesus Christus kam als die Wahrheit in diese Welt und wer ihn als persönlichen Heiland, als Erlöser, als Herr erkennt, der wird Vergebung erfahren. Und für den tun sich dann Freiräume auf. Der kann frei sein wie ein geborgenes Kind, weil er weiß, auf was er baut und wem er traut. Wenn wir dem Ruf Jesu folgen, werden wir von Schuld und Verdammnis erlöst und in die Freiheit der Kinder Gottes eingeführt. Dann fallen die Ketten der Sünde ab, die nicht länger unser Meister sein darf. Als Jesu Nachfolger, als solche, die sein Wort lieb haben und ihn immer mehr erkennen wollen, erfahren wir dann auch Befreiung. Befreiung von all den Gebundenheiten, von all den Verführungen zur Sünde durch unsere Selbstzentriertheit und auch durch unsere Umwelt. Es kann auch im Leben von Christen manche Gebiete geben, die so wie ein Reservat sind, in dem immer wieder noch so ein paar wilde Tiere ihr Wesen treiben. Gewisse Lieblingssünden, auf die man nicht so leicht verzichten will. Und wir müssen da keine Namen nennen. Jeder von uns weiß, an welchen Dingen wir manchmal noch so kleben. Von all diesen Dingen kann man Befreiung erfahren, kann man Freiheit haben. Das ist dann Freiheit, wenn der Versuch an uns herantritt, wir uns nicht verführen lassen müssen. Freiheit ist, wenn die Welt ihren Druck auf uns ausübt. Und wie übt sie manchmal aus? Damit wir uns eben anpassen. Wir in diesen Umständen, unter diesem Druck, trotzdem ganz nah an seinem Wort bleiben. Und wenn die Sünde an unser Herz klopft, wir ins Gebet gehen, statt nachgeben. Das ist Freiheit. Ich glaube sehr wohl, wahre Freiheit zeigt sich auch im Verzicht. Dass ich gewisse Dinge auch zurücklassen kann, weil ich sie nicht wirklich brauche. Weil ich weiß, das Höchste habe ich doch in meinem Leben. Und das ist Jesus. Meine Lieben, ich wünsche uns, dass wir uns beschenken lassen von der Freiheit, die wir in Jesus haben und dass wir in dieser Freiheit auch wirklich leben. Und ich möchte uns ermutigen, in dieser Welt, in der Wahrheit eigentlich Ansichtssache ist, in der Wahrheit relativ ist, dass wir da eindeutig immer wieder Farbe bekennen und dass wirklich jeder von uns in seinem Herzen weiß, ich befinde mich nicht nur im Vorfeld der Freiheit, nein, ich bin auf diesem schmalen Weg der Wahrheit, weil Jesus die Wahrheit ist. Ich kann frei sein. Frei sein wie ein geborgenes Kind, weil ich Jesus nachfolge und weil ich ihn liebe. Und weil ich mich zu ihm halte und in seinem Wort bleibe. Amen.